ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Orangen.
Mein erster Impuls ist zu sagen Orange.
Was?
Es gibt doch Orangevoj Zwert, oder nicht?
Orangevoj Zwert.
So, und Orange ist doch auf Deutsch Orange, Orange. Also würde
die Farbe.
Ich jetzt, genau.
Denken, aber ich meine die Frucht. Zwert.
Genau, deswegen denke ich gerade spontan Orange, was nicht stimmt. Weil ich weiß, und ich mache es immer falsch, weil ich möchte mal Apfelsine sagen, aber es ist, glaube ich, Apfelsin, oder? Also
ja.
Ohne das F.
Apfelsin.
Weil es gibt aber auch die Apfelsine auf Deutsch.
Ja, es ist verwirrend,
es ist verwirrend,
ne?
Aber Apfelsin.
Richtig, yeah. Es ist Apfelsin. Aber ich habe nachgeguckt, Apfelsin, Apfelsine und Orange ist das Gleiche.
Ja, toll.
Ja, toll, ne? Was machen wir jetzt damit?
Ja, gut.
Ja, keine Ahnung. Warum Apelsine, Leute, Orangen? Fragt ihr euch jetzt? Hä, wie kommen wir drauf? Wir möchten heute in der Folge später über Chiburashka reden. Chiburashka kennen
ja.
wir.
Und was hat dieses kleine Wesen aus Russland, aus unserem Kindheitsfilmen und Serien mit Apfelsinen zu tun, beziehungsweise mit Orangen zu tun? Das besprechen wir später, ne?
Das besprechen wir, ja. Es ist auf jeden Fall einiges passiert im Jetzt und das wollen wir mal ein bisschen durchgehen.
Genau, aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu Nette Mädchen. Ich winke mal hier kurz
bei
in die Kamera.
Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wenn ihr jetzt diese Folge am allerersten Tag hört, wo sie rausgeht,
ja.
Dann ist es der 8. Mai. Eigentlich.
Genau.
Im besten Fall.
Der 8. Mai. Genau. Und dieses Jahr ein ganz besonderes Datum, weil heute erinnern sich ganz viele Menschen weltweit an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und,
ja.
ne?
Das ist dieses Jahr 80 Jahre her.
Ja.
Deswegen ist das nämlich besonders groß, das Thema. Am 8. Mai 1945, gleich mal ganz offiziell, um diese Information zu droppen, endete der Zweite Weltkrieg. Deutschland hat kapituliert gegen die Alliierten, USA, Frankreich, Großbritannien und damals auch die Sowjetunion.
Hm.
Und es wird wahrscheinlich sehr viel darüber gesprochen werden. Also
genau.
über Weltkrieg, über Gedenken, über Erinnerungen und wie wir damit umgehen. Und was jetzt besonders ist, auch nochmal für uns, natürlich, und für unsere Familien, dass ein Tag später, der 9. Mai, Tag des Sieges ist, den
ja.
Verehrte.
Ja, genau. Was ein roter Tag ist im Kalender, erzähle ich gleich auch nochmal ein bisschen, wie das in meiner Kindheit auch war, wie der Tag jetzt genau bei mir abgelaufen ist, auch immer. Und ich kriege halt wirklich immer noch Gänsehaut. Valeria, ich weiß jetzt nicht, ob es dir auch so geht, dass es gar nicht mal so lange her war. Ich meine, 80 Jahre.
Ja.
Das ist gar nicht so lange her im Vergleich zu allem, was davor in der Menschheit passiert ist.
Mhm.
Und wenn ich auch darüber nachdenke, dass so viele Leute Berührungspunkte irgendwie damit haben, mit Familie,
ja.
mit Bekannten oder wie auch immer, entfernten Familien, Verwandten, dann ist es wirklich etwas, was mich persönlich super bewegt. Und
total.
Vielleicht fragt ihr euch auch jetzt so nette Leute da draußen so, okay, das ist super wichtig, aber auch komplex und Geschichte und vielleicht Politik. Vielleicht passt das auch gar nicht so ein bisschen so richtig zu dem, wie wir meistens hier in diesem Podcast so drauf sind, aber wir fanden es einfach voll wichtig,
darüber zu
sprechen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil es dieses Jahr natürlich und auch schon wieder im Zuge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine nochmal eine besondere, ja, schwere Ebene, Komplexität mitbringt. Viele vielleicht auch nicht ganz wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Ich glaube, wir auch nicht,
ja.
Weil das ja so ein bisschen vermischt wird. Darüber reden wir, möchten wir
ja.
reden. Und wir möchten das einfach alles mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, um über ein Thema zu reden, was, glaube ich, für viele auch sehr unbequem ist. Also sich mit diesem Riesenkapitel der Geschichte auseinanderzusetzen.
Mhm.
Und vor allen Dingen, wenn man auch persönliche Berührung damit hat, wie man
ja.
damit umgeht, wie man sich daran erinnert, weil, wie gesagt, 80 Jahre und es wird immer mehr und es wird immer weiter weg. Und wie schaffen wir das alles noch in Erinnerung zu behalten? Und ich glaube, ich rutsche jetzt einfach mal direkt in die Frage der Woche, liebe Vika, an
ja,
dich.
Ja, gerne.
Hast du dich denn eigentlich jemals mit dem Thema Gedenken und Erinnern auseinandergesetzt?
Voll die gute Frage der Woche, muss ich sagen, weil man macht sich ja wirklich nicht so oft Gedanken darüber im Alltag. Aber wenn ich wirklich so zurückdenke, und ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die Zeit, in der ich in Russland aufgewachsen bin, wenn man dort aufwächst, dann setzt man sich automatisch damit um.
Ja.
Also man kommt nicht dran vorbei. Als kleines Kind nicht. Ich meine, ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen.
Mhm.
Ich war noch jung, um Dinge zu verstehen. Wahrscheinlich zu jung, um etwas wirklich nachvollziehen zu können oder so weit in die Geschichte zurückzugucken, dass ich wirklich mit vollem Bewusstsein auch checke, was da eigentlich passiert ist. Ne? Weil es ist einfach riesig und ein riesengroßes Thema. Und das war so, dass da an sehr vielen Orten an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert wurde. Ich weiß, heute ist es super schwierig, darüber zu sprechen. Hast du auch gerade auch schon angesprochen, wenn man mitdenkt, dass Russland aktuell selbst Täter ist und ein anderes Land bekämpft. Ne? Und trotzdem ist das meine Kindheit. Ich habe es erlebt und deswegen sind das einfach die Erinnerungen, die ich habe. Und ich erinnere mich sehr krass an das Wort Veteran.
Mhm.
Und im Kopf habe ich natürlich direkt ältere Herren, die zu Feierlichkeiten oder zu Gedenkveranstaltungen gekommen sind, die ganz viele Orden, Abzeichen auf ihren Klamotten hatten, auf ihren Dienst, glaube ich, Militäranzügen. Ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Also wahrscheinlich Dienstkleidung eher oder so. Also ich weiß nicht, ob sie das bekommen oder etwas, was sie vorher getragen haben. Auf jeden Fall werden diese Veteranen oft da gefeiert als Helden. Ne? Also es ist wirklich ein großes Thema dort und natürlich setzt man sich da als Kind ja auch mit auseinander und fragt sich auch so, okay, was geht hier ab? Also warum gehen da jetzt irgendwie alle Leute, auch so viele alte Leute zu diesen Gedenkveranstaltungen hin, legen da Blumen nieder und ich musste zum Beispiel auch Gedichte in der Schule auswendig lernen zum Thema Zweiter Weltkrieg.
Ja?
Ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, was das war, aber das war auf jeden Fall in der Schule bei uns auch voll das Thema. Und ich habe natürlich auch durch, nicht nur durch Schule, aber durch meine Umgebung ganz viel mitbekommen. Es wurden viele Geschichten erzählt von bestimmten Großeltern oder Urgroßeltern, die etwas damit zu tun hatten und so weiter. Und ich weiß auch nicht, wie das kam. Also bei mir in der Familie ist natürlich auch irgendwie dieses Thema Zweiter Weltkrieg schon auch immer wieder Thema gewesen am Tisch. Aber ich muss sagen, echt seltener. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer, dass wir darüber jetzt gesprochen haben.
Was so genau mit den Vorfahren während der Zeit war zum Beispiel. Also mit deinen Großeltern dann wahrscheinlich, oder? Weil die haben ja dann gelebt während des Zweiten Weltkrieges.
Genau, die haben dort gelebt. Ich weiß nicht, wie das genau kam, aber ich weiß, es gab mal eine Situation bei mir in der Familie, dass ich erfahren habe, dass mein Uropa im Zweiten Weltkrieg während der Leningrader Blockade verhungert ist.
Mhm.
Und das erstmal zu hören, ist schon krass.
Mhm.
Also das erstmal überhaupt mitzubekommen, dass jemand, der in deiner Familie war, den du zwar nie kennengelernt hast, aber zu dir irgendwie gehört, dann so brutal einfach gestorben ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen
einordnen, vielleicht
historisch einordnen. Ja. Was hast du denn für eine Verbindung
genau,
dazu?
Genau, wollte ich nämlich sagen.
Ich glaube, wenn man, du hast ja auch mal erzählt, also deine Mama und so weiter kommt aus St. Petersburg.
Genau.
Leningrad hieß früher, beziehungsweise jetzt heißt es St. Petersburg, früher hieß es Leningrad.
Genau. Kurz vor meiner Geburt. Meine Mutter hat neulich noch gesagt, bist du eigentlich in Leningrad geboren oder in St. Petersburg?
Wusste sie selber nicht.
Sie war sich nicht sicher, weil es, glaube ich, kurz vor meiner Geburt irgendwann passiert ist. Also irgendwann Anfang der 90er wurde quasi St. Petersburg zu St. Petersburg. Und sie meinte, es gab dann auch irgendwie so ganz viele Probleme mit so Geburts- und städtischen Namen und so, weil das halt dann, na egal.
Ja,
anyways, genau, Leningrad ist das, was jetzt St. Petersburg ist.
Ja.
Und du hast die Blockade schon angesprochen. Man muss das vielleicht einordnen, weil das ist komplett die Geschichte meiner Vorfahren. Also die, man sagt immer die Blockadniki, also das sind die Menschen, die die Blockade erlebt und überlebt haben.
Ja.
Das ist ein richtiger, richtig wichtiger Begriff in Russland. Ich habe den immer mal wieder auch gehört als Kind, konnte mir darunter aber ehrlich gesagt nie wirklich was vorstellen.
Ja.
Vor allem, weil ich fand das gerade voll spannend zu hören, weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen.
Mhm.
Das heißt, ich bin sehr mit so einem deutschen Bild von Zweiter Weltkrieg, Aufklärung aufgewachsen in der Schule. Also so mit KZ besuchen und ich komme ja aus Nürnberg, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Stadt für Hitler damals gewesen. Das heißt, bei uns ist das Stadtbild auch sehr geprägt davon, Dokuzentrum und keine Ahnung was. Wir haben so viele Museen gehabt, Museumsbesuche gehabt.
Wir hatten diese ganzen Orte nicht besucht zum Beispiel und auch, glaube ich, in unseren Geschichtsbüchern war das natürlich auch Thema, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt so groß thematisiert wurde, wie jetzt zum Beispiel in Russland der Fall war. Ja,
finde ich spannend, weil genau, also so, ich habe aber immer so diese deutsche Perspektive gehört oder beziehungsweise hier in Deutschland natürlich dann, was passiert ist und in der Schule und sowas und über die Familie immer nur so Stückchen und Bröckchenweise. Und irgendwie ging das so in meinem Kopf, also so, keine Ahnung, ich habe das nicht so richtig verstanden, was jetzt genau, wie sich das genau ausgewirkt hat. Also so, mir war schon grob klar, dass das irgendwie einen Einfluss hatte, aber einmal kurz vielleicht zur Blockade, was das überhaupt genau war. Also von September 1941 bis zum Januar 1944 gab es die sogenannte Blockade von Leningrad und mir war zum Beispiel gar nicht so richtig bewusst, dass es 3 Jahre lang ging, fast. Also ich glaube knapp 900 Tage, sagt man.
Ja.
Und die gesamte Stadt war eben von Versorgung und Nachschub abgeschnitten. Also ganz viele Menschen sind verhungert, wie du vorhin auch gesagt hast, anscheinend auch dein Uropa.
Ja.
Viele sind verdurstet und es starben, man spricht wohl von ungefähr 1 Million Menschen, über 1 Million Menschen. Also es gibt verschiedene Zahlen, die eben ums Leben gekommen sind. Und das ist so crazy, weil ich erinnere mich so ganz vage, wie meine Oma davon erzählt hat, weil sie, als sie noch gelebt hat, als wir irgendwie so bei ihr in der Küche saßen. Weißt du, manchmal, also nicht mal so, hallo, wir setzen uns jetzt hin und darüber reden wir, sondern das passiert so random.
Ja.
Auf einmal kommt eine Geschichte.
Ja.
Und du als Kind kannst es nicht wirklich zuordnen. Was ist das für eine Geschichte? Die haben uns ganz oft immer erzählt, wie knapp es war, dass sie überhaupt überlebt haben. Weil es gab wohl, das nennt sich die, ich glaube, Straße des Lebens. Das war ein Fluchtweg. Und diesen Fluchtweg haben sie genommen. Also die konnten fliehen. Und meine Mutter sagt die ganze Zeit, nur so konnten sie überleben, ist, weil sie geflohen sind. Wenn sie in St. Petersburg geblieben wären, wären sie auch verhungert. Sie waren dann auch krank, waren im Krankenhaus und keine Ahnung was. Ganz viele schlimme Details, die ich auch in den letzten, in den letzten Gesprächen darüber, als ich mich nochmal jetzt so das Gefühl hatte, ey, ich kann mich damit jetzt ein bisschen besser auseinandersetzen. Ich finde das wichtig, ich will diese Part der Geschichte auch irgendwie wissen. Aber ja, das war so verrückt, weil sie sagt die ganze Zeit, sie sind über diese Straße des Lebens, sind sie geflohen von der Blockade und vor ihnen ist ein Auto, glaube ich, explodiert oder so. Und es hätte sie treffen können. Und dann gäbe es mich nicht, so im Prinzip. Und das ist so die Erzählung, die man so bekommt, dass es ein großes Glück ist, dass wir überhaupt überlebt haben.
Aber auch eine sehr schwere.
Natürlich.
Ja.
Eine sehr schwere Zeit gewesen.
Ja.
Und dann habe ich dann auch neulich mal so gefragt, so, ja okay, ihr seid geflohen. Die sind, sie hat mir gesagt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kastroma, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Stadt. Dann sind sie hin und ich war so, und dann? Also so, ihr wart jahrelang, waren sie eingesperrt in dieser Blockade, sind fast verhungert. Also die Menschen haben da ja wirklich kaum Essen, also wirklich fast gar nichts gehabt. Die haben Kleber gegessen, Kalk gegessen von den Wänden. Das habe ich so halb mitbekommen. Und dann war ich so, ja okay, und dann seid ihr geflohen. Was war dann? Und dann hat sie gemeint, ja irgendwann, als es dann so alles vorbei war, sind sie zurück in ihre Wohnung und da hat irgendein General gewohnt. Dann hatten sie keine Wohnung mehr. Und das sind so die Details, bei denen ich mir dachte so, okay, krass, das sind so Sachen, wer soll mir das denn erzählen, wenn zum Beispiel ich nicht gefragt hätte?
Aber du erinnerst dich schon sehr krass an dieses Gespräch mit deiner Oma, oder?
Das war mit meiner Mutter.
Ach, du hast deine Mutter gefragt, ja.
Genau, meine Oma ist schon vor einigen Jahren gestorben. Das heißt, ich wünschte, ich hätte mit Erwachsenen so Blick jetzt mit ihr über dieses Thema reden können, um das als erster Hand zu erfahren, habe ich nicht. Ich habe mit ihr gar nicht so richtig sprechen können. Das heißt, ich war auf jeden Fall noch nicht so ready, darüber zu reden und mich mit dem Thema zu befassen oder habe die Wichtigkeit auch nicht so ganz verstanden, wie ich sie jetzt habe.
Ja, bei mir in der Familie war das so, also ich habe mit meinem Opa, dessen Vater ja da verhungert ist, nie richtig drüber gesprochen. Ja. Ich meine, wir haben uns ja auch immer gesehen zu Festen, zu Geburtstagen, zu, weiß ich nicht mal, vielleicht einfach mal so, wenn man zu Besuch war bei den Großeltern, dann spricht man an solchen Tagen natürlich nicht über solche Themen und oder seltener. Und ich glaube, es ist einfach auch, wenn ich mir vorstelle, dass es der Vater von meinem Opa war, wie schmerzhaft das sein muss, darüber zu sprechen.
Ja.
Also geht das überhaupt?
Das ist meine Mutter auch jedes Mal. Sie sagt auch alleine so, darüber zu reden, das geht für sie fast nicht ohne Schmerz oder Tränen. Also es ist wirklich einfach ein sehr sensibles Thema und
Und sie hat mir, ja, man weiß ja auch nicht, wie man als Kind das anspricht. Nee, man hat ja noch keine sensiblen vielleicht Fühler, wo man sagt, okay, ich weiß, wie ich diese Frage jetzt stelle, damit ich die Person jetzt nicht irgendwie verletze oder da irgendwelche krassen Erinnerungen hochkommen. Deswegen, ja, es ist so wichtig, mit Großeltern zu sprechen.
Ja. Ja. Und meine Mutter hat mir erzählt, und ich fand das richtig spannend, weil sie hat auch Geschichte unterrichtet in Russland. Das heißt, sie hat sich schon immer für Geschichte interessiert. Vielleicht kommt da ein Aspekt bei ihr dazu. Aber sie hat richtig krass meine Uroma, also ihre Oma, ausgefragt dazu. Und sie hat mir jetzt vor kurzem erzählt, weil ich sie jetzt für diese Folge auch nochmal gefragt habe, so, wie hast du eigentlich mit deinen Eltern und Großeltern über das Thema geredet? Mhm. Und wie hast du mit uns darüber geredet? Weil sie meinte, ja, euch habe ich es ja eigentlich gar nicht erzählt so richtig. Mhm. Weil sie so, warum und warum, wieso überhaupt? Mhm. Also sie meinte dann auch, als sie, also zum einen, wie sie mit meiner Oma oder mit meiner Uroma geredet hat, war, sie hat tatsächlich teilweise Kassetten aufgenommen. Sie meinte, sie wollte wirklich das so detailliert wissen, hat angefangen, Kassetten aufzunehmen, weil sie meinte, sie will sich daran erinnern und sie weiß nicht, so, sie wollte diese Geschichte irgendwie erhalten, was ich total spannend finde.
Ja, deine Mama ist doch Kulturwissenschaftlerin, ja. Nee, Kulturhistorikerin, ja, oder die ist da so, Lehrerin.
Die hat da total, Bereich, genau, ja. Sie hat da so voll das Interesse, das zu erfragen, das zu verstehen. Die ist so tief in Geschichte drin, dass mich das manchmal auch überfordert. Also wenn ich sie einmal kurz nach dem Wort Geschichte irgendwo frage, dann kommt, könnte eine Stunde Inhalt kommen. Das ist mir dann meistens auch ein bisschen zu viel. Aber es ist so wichtig eigentlich.
Bei uns ist es immer nur so, es ist это просто ужас, sagt man einfach. Das ist einfach nur schrecklich. Also sehr viel wird jetzt detailliert nicht drüber gesprochen, aber immer nur, dass es wirklich schrecklich war. Also das war auf jeden, das waren auf jeden Fall die Worte, die man immer wieder gehört hat.
Ja.
Und dann hat man sich so ein, das weiß ich noch, irgendwann, nicht meine Familie hat es gemacht, aber irgendwelche Bekannte oder die um uns herum an dem Tisch saßen, gab es dann immer so ganz leise, glaube ich, einen Shot Wodka einfach so.
Aber
zum
ohne
Gedenken.
Anstoßen.
Genau, ohne anzustoßen, ist ganz wichtig.
Genau, das fand ich auch spannend. Das hat sie auch nochmal gesagt, weil, übrigens, habe ich neulich erfahren, sie hat zu mir gesagt, weil ich dann so, ja, so als Kind, als ich noch in Russland war, ich war ja nicht viele Jahre dort, aber so habe ich da, haben wir da irgendwas zu dem Thema gemacht? Weil in Deutschland halt nicht. In Deutschland erinnere ich mich nicht wirklich, dass wir Tag des Sieges groß gefeiert haben oder gedacht haben irgendwem oder so. Oder besonders jetzt noch großartig drüber sprechen, ehrlich gesagt. Immer nur, wenn man nachfragt, kann man drüber reden, ja, aber es gibt jetzt kein Ritual oder so, was wir machen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, als Kind, da waren wir schon auch auf dem Friedhof. Es gibt einen in St. Petersburg, Piskarowsk, ich kann es leider nicht aussprechen.
Ist nicht schlimm.
Ich weiß es leider nicht, wie er heißt, aber es ist auf jeden Fall so ein ganz bekannter Friedhof, was quasi eine zentrale Gedenkstätte für die Opfer der Leningrader Blockade ist. Und hier wurden vor allen Dingen ganz viele Todesopfer in Massengräbern bestattet. Und sie meinte dann zu mir, deine Uroma liegt da begraben. Mhm. Also die liegt da und da waren wir auch als Kind mit dir vor Ort. Und ich war so, ich erinnere mich, also natürlich erinnere ich mich nicht, aber wenn ich sie jetzt nicht auch nochmal gefragt hätte, hätte ich das niemals gewusst, dass meine Uroma da anscheinend in diesem Massengrab begraben liegt. Das ist schon ein Stück Familiengeschichte, was verloren gegangen wäre, wenn ich nicht aktiv nachgefragt hätte.
Ja.
Das ist so verrückt zu
Vielleicht
wissen.
Wären wir diese Folge nicht gemacht hätten.
Vielleicht, wirklich.
Oder?
Ja, ja, ich habe sie natürlich jetzt zum Anlass genommen, so ein bisschen auszufragen. Und sie meinte, an diesem Friedhof sind halt dann zum Beispiel dem Tag des Sieges auch viele Leute, die eben still, nicht anstoßen, eben Wodka trinken.
Genau, das ist ja auch tatsächlich ein Brauch. Also wenn man an Verstorbene denkt, dann hat man vielleicht Rotwein oder vielleicht einen Shot Wodka und es gibt so eine Art Schweigeminute oder sowas, wo einfach alle schweigen, denken, das Trinken und dann hat man sich somit Zeit genommen, auch vielleicht in einer kleinen Gemeinschaft, um sich an die Personen zu erinnern und ja an die Verstorbenen zu denken, genau.
Ja, und was halt jetzt natürlich dazu kommt, und das hat sie mir auch, kann sie gerade auch nicht so ganz davon trennen, was halt total schwierig ist, weil sie meinte, sie ist aufgewachsen mit der Erzählung, also Russland, Sowjetunions Erzählung von Verteidigung. Das ist ja etwas, was über allem stand ganz lange an diesem Tag. Und sie meinte, das clasht natürlich jetzt mit Russlands Angriff auf die Ukraine und sie meinte, dafür, das ist halt für viele einfach eine Welt zusammengebrochen, weil das halt jetzt nichts mehr mit Verteidigung zu tun hat. Und ja, deswegen ist das halt jetzt natürlich so etwas, was ja, was sie halt, glaube ich, schwer vereinen kann, dieses Gefühl von, du möchtest irgendwie natürlich trotzdem den Opfern gedenken, der Familie, die Familiengeschichte weitertragen und weiter vielleicht geben und an die Opfer erinnern. Aber gleichzeitig ist das jetzt ein Tag, der absolut instrumentalisiert wird in Russland.
Absolut, ja. Und vielleicht muss man da auch erwähnen, wie das instrumentalisiert wird, weil wir können jetzt nicht schauen, was morgen am 9. Mai passiert in Russland. Das muss man jetzt sagen. Ja. Die Folge kommt ja am 8. Mai raus. Wir wissen nicht, was jetzt Stand jetzt Großes geplant ist. Und das werden wir vielleicht besprechen dann in einer anderen Folge, wenn da jetzt etwas passiert. Aber es ist spannend zu wissen, welche Erzählweise eigentlich Russland hat, was den Zweiten Weltkrieg angeht. Zum Beispiel in Geschichtsbüchern oder jetzt auch in Propagandafernsehen. Und darüber habe ich mal mit einer Wissenschaftlerin gesprochen. Das ist Yvonne Pörl von der Ruhr-Uni Bochum. Sie ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Professorin für Slawistik. Und wir haben darüber gesprochen, ja, wie dieser Sieg über den Faschismus, Sieg über den Zweiten Weltkrieg da überhaupt stattfindet, in den Medien auch. Und sie meinte, in Russland sagt man nicht der Sieg über den Zweiten Weltkrieg, sondern das ist der große Vaterländische Krieg.
Ja, das Wort habe ich auch oft gehört jetzt.
Genau. Also das ist eine ganz bestimmte Geschichtsvorstellung. Der Krieg ist dann somit für Menschen in Russland, so wird es dargestellt, nicht ab 1939 gewesen, wo der Beginn des Krieges war, als die Sowjetunion auch Polen überfallen hat und auch einen Teil Polens annektiert hat, sondern für Russland hat der Krieg mit dem Überfall der Nazis 41 begonnen. Und sie meinte, dieses auch sowjetische totalitäre Regime, was er ja auch da mit Stalin war, wird dadurch legitimiert. Und genau. Und gleichzeitig ist dieser Sieg über den Faschismus, so wie die Menschen das dort oft sagen, für ganz viele ein Identifikationssymbol. Also viele identifizieren sich damit. Und es gab mal wohl eine Umfrage in den 90ern, zur russischen Identität, da wurden die Menschen gefragt, was ist denn das Bedeutendste für sie, was die russische Identität angeht. Und das Ergebnis war, das Prägendste war für sie der Sieg über den Faschismus. So, und jetzt wird eben daran angeknüpft, an diese Erzählweise. Und jetzt sagen die Leute, ja, in der Ukraine sind ja auch Faschisten. Und jetzt muss man die Faschisten in der Ukraine bekämpfen. Und das ist gerade die Erzählung, die natürlich auch in den Propagandamedien stattfindet, die ja sehr schwierig, problematisch ist und auf jeden Fall, ja.
Ja, es gibt auch einen spannenden Artikel, den ich dazu gefunden habe, bei der Seite Ostklick. Da hat ein Professor für zeithistorische Forschung diesen ganzen Tag ein bisschen näher beleuchtet. Mhm. Und er meint auch, dass eigentlich viele Aspekte in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges an diesem Tag ausgeklammert werden, die für die Sowjetunion damals oder vielleicht auch für Russland jetzt unbequem waren.
Genau.
Also so zum Beispiel Deportation der baltischen Völker steht hier, Krim-Tataren, der Wolgadeutschen, Millionen ermordete sowjetische Juden. Das spielt eigentlich in dieser Gedenkkultur keine großartige Rolle oder hat lange keine Rolle gespielt, sondern mehr so dieses diese Herrschaft legitimieren.
Mhm.
Und das aber abseits von diesen offiziellen Erzählungen, so wie sich die Familien und wie sich die Dörfer vielleicht erinnern, dass es nochmal ein bisschen anders ist und dass es auch oft im Konflikt steht, wie zum Beispiel der Staat in Russland sich an sowas erinnern möchte.
Mhm.
Und es gibt halt eben kaum noch überlebende Veteranen, deswegen kann man so schwer dann irgendwie das checken, beziehungsweise man kann sich davon so ein bisschen abkoppeln.
Mhm,
das steht hier auch nochmal so ein bisschen beschrieben. Und das ist, ich finde, so dieses ganze Thema Gedenkarbeit und wie man sich an bestimmte Sachen gedenkt und erinnert, das ist so spannend, weil das ja auch so viele
komplex.
Verschiedene... Und es kann so viele verschiedene Formen haben auch.
Ja.
Ne? Es gibt ja vielleicht auch nicht unbedingt die klassische, richtige Art und Weise oder sowas, sondern es kann ja auch mal total außergewöhnlich sein oder auch mal kreativer sein oder so.
Ja, du hast ja jetzt gerade eben an einem größeren Projekt mitgewirkt auf Social Media, was ich super spannend und wichtig finde. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir damit ging, was du da gemacht hast.
Ich habe generell dieses Jahr so ein bisschen mehr mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich war sowohl bei so einer Veranstaltung, da hat sich nämlich dieses Jahr auch 80 Jahre Befreiung der Konzentrationslager gejährt und das war nochmal was anderes im Abgeordnetenhaus von Berlin, also auch so eine offizielle, irgendwie so, ich habe mich dann auch so kurz gefragt, wie bin ich eigentlich hergekommen? So ein total offizielles irgendwie so ein Ort. Mhm. Und da waren aber lauter so Schulklassen, die vorgestellt haben, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und ich fand es richtig spannend zu sehen, weil es war so alles Mögliche dabei. Die Leute haben Theateraufführungen inszeniert oder Gedichte auch, Musikstücke, die haben Podcasts dazu gemacht, die haben einen Tag der Erinnerung an der Schule einfach initiiert. Mhm. Also die haben einfach von sich aus gesagt, wir möchten einen Tag haben, der an spezielle Geschichten und Menschen erinnert. Und haben sich einfach einen ausgepickt, den sie spannend fanden, eine Person, die an diese Schule ging zum Beispiel und ein zum Beispiel Schicksal hatte, was man dann wusste oder was man kannte. Es gab Leute, die haben Plätzchen gegen das Vergessen gebacken, mit Botschaften drauf, die sie dann verkauft haben, um was zu finanzieren und so weiter. Also es ist super vielfältig, habe ich dann so dadurch mitbekommen. Und genau, was ich aktuell mache, ist so ein bisschen sich mit dem Widerstand auseinanderzusetzen, weil es auch Menschen gab, die auf verschiedene Arten und Weisen sich widersetzt haben. Genau, und deswegen da so die, ich habe dadurch einfach gelernt, wie viele, unendlich viele Geschichten es gibt, die man nicht kennt, die man nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Und wie teilweise kompliziert und komplex diese Geschichten sind. Ja. Und
wie heißt die Gedenkstätte?
Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal checken auf Instagram. Ja. Finde ich auch super, super wichtig. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, auch mit diesen Plätzchen backen, das ist so was Kleines.
Das ist was Kleines,
Klingt banal, aber wenn das mit einem so wichtigen Thema verbunden wird und wenn man sich so an Menschen erinnert, finde ich es einfach super schön. Und ich glaube, bei mir geht es auch darum, ich frage mich halt manchmal, es ist jetzt 80 Jahre her, das Ende des Zweiten Weltkrieges. So viele Berührungspunkte in unserer Familie. Vielleicht sagt ihr gerade auch so, bei mir in der Familie gibt es auch einfach Menschen. Und ich glaube, das ist fast in jeder Familie
ich
so.
Ich wollte gerade sagen, es gibt fast, also keine Familie, zumindest auch im zum Beispiel postsowjetischen Raum, die unberührt ist von dieser Geschichte.
Genau, ob ihr russlanddeutsche, postsowjetische Wurzeln habt, egal, jeder hat irgendwie Berührungspunkte damit. Vielleicht hat man sich noch nicht damit auseinandergesetzt oder sich noch keine Gedanken drum gemacht, was ja auch überhaupt nicht zu verurteilen jetzt ist oder sowas. Manchmal hat man einfach keine Zeit und hat es einfach nicht geschafft oder konnte nicht, weil es zu schmerzhaft ist. Aber ich finde es einfach super wichtig, da einfach sich daran zu erinnern, an Menschen, die verstorben sind. Und ich finde, das ist das bekannteste, wahrscheinlich mit das bekannteste Projekt gegen das Vergessen, das wahrscheinlich jeder von uns kennt und gesehen hat. Das sind die Stolpersteine, die man überall sieht. Ne? Sie erinnern ja an Menschen, die deportiert, verfolgt oder getötet wurden. Und ich habe darüber eine richtig spannende Doku auf Arte gesehen. Leute, ich muss euch das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil man einfach diese Gedanken hinter diesem Projekt mal so richtig versteht, was das bedeutet und wie viel das auch für den Künstler bedeutet, diese Stolpersteine gemacht zu haben. Der hat das 1992 gestartet und mittlerweile sind ja diese Stolpersteine in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern. Das größte dezentrale Mahnmal ist das. Und er sagt, warum er die Steine dort verlegt, wo die Menschen eben gewohnt haben. Und der meinte, das Ganze hat ja zu Hause angefangen. Ne? Also Menschen wurden zu Hause abgeholt. Deswegen steht in der Regel auch auf den Steinen, hier wohnte, um zu verdeutlichen, dass das vielleicht in der Nachbarschaft passiert ist, dass das viele vielleicht auch übersehen haben, dass viele geschwiegen haben auch, dass das so nah war, was da eigentlich passiert ist. Und was ich super spannend fand, war auch, dass jeder einzelne Stolperstein per Handarbeit gemacht wird. Also jeder Buchstabe wird einzeln ins Messing gestempelt mit Hammer und Buchstabenstempel. Und das natürlich aus einem Grund, ne? Weil der Bildhauer hat auch gesagt, die Menschen wurden damals maschinell umgebracht. Und das sollte jetzt einfach so sein, diese Stolpersteine, Handarbeit aus dem Respekt vor dem Opfer. Und
das war spannend, wusste ich alles auch gar nicht.
Ich finde das so, also Gänsehaut, ich habe jetzt auch voll Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen, dabei. Aber wir verlinken euch auf jeden Fall das Ganze und ich finde das ja super wichtig.
Ja, und wenn wir schon mal verlinken sind, kann ich auch eine aktuelle Folge empfehlen von der ZDF-Sendung Aspekte. Da ging es nämlich so, also die heißt Erinnerungskultur 2.0, Nazi-Games und TikTok-Gedenken, was auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie modern teilweise man das also machen kann. Zum Beispiel gibt es nämlich dann so ein Spiel, was da gezeigt wird, wie man ein Detektiv ist und Nazi-Verbrechen aufarbeitet. Mm-hmm. Das ist dann aber historisch korrekt. Und man dadurch ja aktiv auch Teil ist davon und so ein bisschen dann mitbekommt, wie das vielleicht im Detail passiert sein könnte. Mhm. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal der zweite Aspekt davon, dass natürlich gerade auf TikTok schon teilweise auch KI-Videos kursieren über dieses Thema, die auch falsche Darstellungen,
also ja, klar,
so
ja,
auch einfach historisch nicht korrekte Darstellungen haben. Und dadurch haben wir natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass das verfälscht wird und sich vielleicht auch nicht, also vielleicht auch falsch weitergetragen wird, das Wissen so ein bisschen verschwindet. Mhm. Diese Herausforderung haben wir ja sowieso. Ich kann auch nochmal den Account empfehlen, das ist auch Teil dieser Folge. Keine Erinnerungskultur von Susi, Content-Creatorin, die einfach komplett aus eigenen Stücken gesagt hat, ich möchte mehr wissen darüber, was hier in meiner Umgebung passiert ist, und ich möchte das auch auf TikTok zeigen. Also die macht wirklich spannenden Content zu diesem Thema. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Und was da eben auch steht, wie jeder von uns so einen Teil dazu beitragen kann, ist einfach keinen Schlussstrich zu ziehen. Also nicht zu sagen, ey, wir haben abgeschlossen damit, mit diesem Teil von Geschichte, sondern das ist etwas, was eigentlich immer mit uns bleiben sollte, kann, auf verschiedene Arten und Weisen. Es wird auch immer wieder, eigentlich, ich glaube, so Gedenken kann ja so viele Ebenen haben. Es wird auch immer wieder diskutiert, wie man das richtig machen kann und so, und was ist okay, was nicht. Und deswegen ja, also abzuschließen ist, glaube ich, so eines der Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte, sondern einfach immer weiter sich diesem Thema aussetzen, so wie man halt eben kann. Und vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten noch zu reden, weil das ist halt, glaube ich, so wirklich gerade diese Herausforderung, dass es immer weniger wird.
Und vor allem, es gab mal eine Studie, da wurde gefragt, wie junge Leute eigentlich sich erinnern und ob diese Geschichte, die Nazi-Geschichte überhaupt ihnen irgendwie wichtig ist, mehr darüber zu erfahren. Und die meisten sagen tatsächlich, junge Menschen sagen ja, ist ihnen super wichtig. Aber der Punkt kommt, dass sehr viele andere wichtige Ereignisse gerade auch sehr groß sind. Und die überschatten natürlich die ganze Erinnerungskultur. Ja, und das ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man es, das alles irgendwie...
Ja, total. Und ich finde auch, ich bin auch in so einem Zwiespalt, oder ich habe so komplizierte Gefühle diesem Thema gegenüber, weil auf der einen Seite denke ich so, okay, ich bin jetzt endlich ready, mich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, mich mit der Blockade auseinanderzusetzen, habe mir Bücher geholt zu dem Thema, voll motiviert.
Du hattest mir vorhin auch gezeigt.
Ich habe dir vorhin ein Buch gezeigt, genau, was so halb auf Deutsch, halb auf Russisch.
Blakaitniki,
genau, so heißt das Buch. Und ich denke mir so, mein Gott, das sind so viele krasse Informationen drin. Das zu lesen, das so muss ich wirklich mit ganz viel Kraft machen. Und dann mache ich Instagram auf, und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber das habe ich dir geschickt, die Babys mit den Militäruniformen jetzt für den 9. Mai.
Ja.
Und das ist so crazy. Also so, dass es so zwei Sachen sind, die gehen bei mir nicht zusammen.
Also dass in Russland Fotoshootings gemacht werden mit so ganz mit Babys einfach in Militärkleidung.
Ja, genau.
Dass sie quasi die nächsten, in Anführungszeichen, Helden, Soldaten sind,
das ist
sein
so verrückt.
Könnten.
Also das hat die Zeitung Novaya Gazeta, die unabhängige Zeitung, gepostet, dass es ein Krankenhaus gibt, dass das diese Aktion gemacht hat mit, das zeigt ja diesen Militärkult.
Ja.
Und das ist, finde ich, einfach schwierig zusammenzubekommen. Wie kann das und das gleichzeitig sein? Weil Teil von Gedenken und Erinnerung ist ja auch, Sachen für die Gegenwart zu lernen. Das ist ja ein wichtiger Part davon, Sachen mitzunehmen fürs Hier und Jetzt.
Ja.
Weißt du, und das ist da, wo ich dann an meine Grenzen komme, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie ich mit diesem Thema umgehen kann und soll.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen, finde ich.
Ja, total. Es ist schwierig, das zu sehen, auf jeden Fall.
Find ich
weil
schon.
Das ja was mit deiner Geschichte oder deinem Geburtsort zu tun hat.
Und dann, und natürlich auch neben den schrecklichen Kriegsbildern, muss man natürlich auch sagen, so direkt drunter, was ja auch immer noch aktuell super präsent ist.
Genau.
Also ja, deswegen ist das ein echt schwieriges Thema mit, wie gesagt, sehr, sehr, sehr vielen Ebenen, die man erstmal so für sich verstehen muss, glaube ich. Aber wirst du jetzt irgendwie gedenken und erinnern? Wirst du irgendwas machen? Wirst du irgendwie oder was mitnehmen, glaubst du? Auf irgendeine Art und Weise?
Also ich finde auf jeden Fall, dass ich mehr mit meiner Familie sprechen werde darüber, dass ich ein bisschen mehr darüber erfahren will. Wir schauen mal, wie wir diesen Tag, den 8. Mai auf jeden Fall miteinander verbringen. Wir haben ja gesehen, dass es ja an unterschiedlichen Orten, vor allem in der alten Sowjetunion, auch unterschiedlich gedacht wird. Mhm. Und in der Ukraine zum Beispiel auch am 8. Mai. Ja, ne?
Weil
und
die sich von den sowjetischen oder
kommunistischen
Idealen lösen möchten.
Ja,
ne?
Genau. Genau, ja. Und in anderen Tradition. Staaten auch am 8., manche am 9. Das ist mir im Prinzip, ehrlich gesagt, egal an welchem Tag das ist, wenn das auch an anderen Tagen passiert, dass wir das machen, dass wir nicht nur an diesen Tagen uns daran erinnern, sondern an allen anderen vielleicht auch mal uns damit beschäftigen, finde ich es super wichtig. Und bei dir?
Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass ich dieses Buch auf jeden Fall mal durchlesen werde. So. Das ist so für mich auch etwas, was glaube ich, was ein wichtiger Teil ist, dass ich das verstehe, was das alles ist. Vor allem, weil ich das hier in Deutschland nicht so viel darüber erfahren habe, über diesen Teil dieser Geschichte, der ja eigentlich zu 100% eigentlich mit mir und meinen Vorfahren verbunden ist. Also ich möchte das, glaube ich, so ein bisschen verstehen. Und ich glaube auch, wie du sagst, ne, mit meiner Mutter sprechen, weil sie ist eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, die einzige Person, die mir noch Sachen erzählen kann.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das muss man nutzen.
Absolut, auf jeden Fall. Und weil wir jetzt bei 80 Jahre Kriegsende sind, jetzt an diesem Tag, am 8. Mai, und wir sind natürlich kein Geschichtspodcast, aber ich fand es irgendwie wichtig, einmal zu erwähnen, einfach wie grausam der Zweite Weltkrieg war, dass über 60 Millionen Menschen gestorben sind. Die meisten Opfer gab es in der Sowjetunion. 27 Millionen Menschen kamen da ums Leben. Mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Hunderttausende Sinti und Roma, politisch, weltanschaulich irgendwie andersdenkende Menschen mit Behinderung, mit Krankheiten, Homosexuelle und so weiter wurden da verfolgt und getötet. Mhm. Und das ist auch der Grund, wenn man denkt, dass das gar nicht mal so lange her ist und dass es wirklich passiert ist, in Deutschland und in anderen Staaten eben, dass es einfach super wichtig ist, das mal zu erwähnen.
Ja, und jetzt sind wir natürlich extrem gespannt, wie ihr und eure Familien mit diesem Thema umgehen und vor allen Dingen auch umgehen werden. Am 8. Mai, falls ihr es hört, an dem Tag, wo diese Folge rauskommt oder vielleicht einen Tag später, am 9. Mai, wir fänden das richtig, richtig spannend. Also auch wenn es vielleicht, wenn ihr dazu auch eher kompliziertere Gefühle habt oder wenn ihr nicht ganz wisst, werdet ihr mit diesem Militärkult konfrontiert und wisst nicht so ganz wohin mit euch. Bitte erzählt uns davon, wenn ihr möchtet. Das würden wir sehr, sehr, sehr spannend finden. Und genau, schreibt uns entweder eine Mail an jetemedien@dasding.de oder slidet in unsere DMs. Auch das verlinken wir euch alles in den Shownotes.
Genau, genau. Und jetzt möchten wir für heute mit dem Thema abschließen und weitermachen.
Aber wir wissen ja nicht wirklich abschließen, sondern nur für jetzt.
Nur für jetzt, für diesen Moment in dieser Folge, weil wir möchten jetzt weitermachen mit dem Jetzt-Talk. Und
jetzt kommt
jetzt
ein krasser Themensprung.
Ganz anderes Thema, Leute. Einmal kurz durchatmen.
Ja.
So, jetzt aber in den Jetzt-Talk. Ich habe schon am Anfang kurz angedeutet, es geht um Chiburashka. Und,
aber auch Geschichte zurückverfolgen, eigentlich.
Auch eigentlich, Geschichte zurückverfolgen.
Genau, bleiben wir beim Thema Geschichte verstehen wollen,
richtig.
Im Prinzip. Auf eine entfernt.
Andere Art und Weise und ja, kann
die
man schon auf
die
jeden
Themenmischung,
sagen.
Gedenken und Chiburashka findet ihr nur hier bei uns.
So, das ist absolut exklusiv nur bei Nette Mädchen.
Ja.
Chiburashka, so, ich habe ein Video gesehen auf Insta und habe mir das gespeichert schon vor 3 Monaten oder sowas. Habe die ganze Zeit vergessen, dir das zu schicken. Und dann dachte ich, so Valeria, ich muss dir das jetzt zeigen. Irgendwas stimmt da nicht. Weil es gibt einen Content Creator, Kulturjournalisten aus Russland, der auch als ausländischer Agent eingestuft wurde und mittlerweile auch schon lange nicht mehr in Russland lebt und so weiter, weil der sich natürlich kritisch auch geäußert hat und den Krieg in der Ukraine kritisiert. Jedenfalls stellt er folgende Frage. Ich spiele die mal ganz kurz ab.
Ja.
Кто Чебурашка? Араб или еврей?
Wer ist Chiburashka? Ein Araber oder ein Jude?
Ja, und also können wir ganz kurz für alle, die Chiburashka nicht kennen,
bitte
einmal beschreiben nochmal. Wir haben ja schon ein paar Mal über dieses Tierchen gesprochen.
Mhm.
Es ist wie so eine Mischung aus einem Affen und vielleicht, was ist es noch? Eine Maus? Genau. Also wie so, das ist super süß. Ein kleines braunes Tierchen.
Mit riesengroßen Ohren.
Glubschaugen.
Genau. Klein.
Und ist natürlich,
süß. Genau. Hat so eine ganz süße Stimme, ganz so eine hohe, süße Stimme.
Ja, einfach mittlerweile ja auch in vielen Versionen von 3D.
Ja,
wir haben ja, glaube ich, sogar eine Folge gemacht, das ist teilweise sogar Propaganda und so. Also wirklich mittlerweile, jede Person kennt Chiburashka aus dem post-sowjetischen Raum.
Genau, und wir haben ja auch über Krokodil Gena gesprochen. Chiburashka kommt von Krokodil Gena, also von diesem Krokodil, zu dem ja auch Lea See den Song gemacht hat.
Und so singt, genau.
So, und jetzt dieser russische Journalist, Wladimir Rajewski heißt er. Auf Insta heißt er VIP Sauna oder sowas. Keine Ahnung, egal. Der hat mehrere Theorien aufgestellt, woher Chiburashka kommen könnte, weil so einfach ist es nicht. Wir übersetzen euch das gleich. Er erzählt darüber, wie Chiburashka überhaupt in diesen Trickfilm reingekommen ist, in dieses Buch.
В книге Эдуарда Успенского черным по белому написано, что Чебурашка гулял, увидел ящики с апельсинами, забрался внутрь, объелся апельсинов, уснул, ящик заколотили, и так он попал в Россию.
So, nochmal jetzt übersetzen.
Genau, also das quasi, er sagt ja, dass in dieser Geschichte schwarz auf weiß steht, dass dieses Tierchen in eine Obstkiste geklettert ist, Orangen gefressen hat, eingeschlafen ist und dann ja verschippt wurde im Prinzip, oder?
Richtig.
Und so nach Russland gekommen ist.
Genau. Aber woher?
Woher eigentlich?
Also woher kam der? Und dann hat er so drei Theorien aufgestellt. Die erste Theorie ist, also der wichtigste Lieferant von Zitrusfrüchten in der Sowjetunion war Marokko.
Ich liebe so Rabbit Holes.
Oder? Auch geil, dass er das einfach mitgemacht hat.
Mega.
So, nach der Unabhängigkeitserklärung 1956 Marokko hat die Sowjetunion mit Marokko ein Handelsabkommen abgeschlossen. Das war so, dass die Sowjetunion nach Marokko Öl und ich glaube irgendwelche Werkzeugmaschinen oder sowas geschickt hat. Und Marokko hat in die Sowjetunion Orangen geschickt.
Aha.
Kann es sein, dass Chiburashka aus Marokko kommt? Das ist die erste Theorie. Aber Orangen gibt es ja auch woanders. So. Nicht nur in Marokko, sondern auch zum Beispiel in Israel.
Ja.
Und 1964 gab es da auch ein Abkommen zwischen Israel und der Sowjetunion. Und Sowjetunion hat demnach einfach auch sehr viele Orangen geschickt bekommen aus Israel. Könnte sein, dass Chiburashka aus Israel kommt?
Ja.
Fragezeichen.
So. Man weiß es nicht.
Dritte Theorie.
Ja.
Chiburashka kommt aus Kuba. und wurde einfach nur als Geschenk quasi nach Russland geschickt, aber
Chiburashka als Geschenk.
Ja, Chiburashka.
Aber dann
oder
wurde das ja
Orangen.
Ja.
Nee, macht gar keinen Sinn. Orangen wurden als.
Weil der hat ja die Orange gegessen. Deswegen kann er ja nicht das Geschenk.
Ja, stimmt.
Weil
nee,
das,
die
das
Orangen
funktioniert er dann mit der Geschichte nicht mehr.
Stimmt, die Orangen wurden quasi geschenkt einfach nur. Aber der hat dann auch schnell gesagt, Kuba, der hat wirklich Zahlen nachgeschaut. Kuba hat wirklich sehr wenige Zitrusfrüchte in die Sowjetunion
ist
damals geliefert.
Also unwahrscheinlich.
Geliefert. Unwahrscheinlich.
Ja, er hat auch, es finde ich gut, er hat dieses Video abgeschlossen mit, es könnte natürlich auch ein marokkanischer Jude oder israelischer Araber gewesen
ja.
sein. Wer weiß.
Das und ist am ja Ende alles, ist es vollkommen egal, ja, sagt er auch.
Ist ja alles nicht so schwarz-weiß. Also auf jeden Fall super, super witzig. Und ich habe dann so ein bisschen, ich war dann so ein bisschen in dem Chiburashka
Rabbit Hole
drin.
Chiburashka Hole.
Und war dann so, okay, ich möchte irgendwie so ein bisschen mehr herausfinden. Und habe dann gesehen, dass es einer, also was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hattest, aber einer der wenigen auch originalen sowjetischen Trickfilme ist, weil zum Beispiel Nupagadi ist ja angelehnt an Tom und Jerry. Aber Chiburashka ist Chiburashka. Das ist einfach original.
Ja, stimmt.
So, in dem Sinne. Und was ich aber besonders spannend fand, wusstest du, dass es eine japanische Version von Chiburashka gibt?
Was?
Ey,
seit wann?
Es ist so witzig. Die haben das quasi 2009, haben sie ihre japanische Version rausgebracht.
Von
Chiburashka. Es ist wirklich einfach eine Animationsserie gewesen über Gena, also das Krokodil, und Chiburashka. Super kurz, paar Minuten, paar Folgen.
So in Ghibli-Style.
Ja, bisschen.
Ehrlich?
Es ist wirklich aber super ähnlich. Es ist wie eine Hommage. Also es ist kein Abklatsch und es ist nicht schlecht gemacht, sondern im Gegenteil, es ist voll schön, aber halt ein anderer Cartoon-Stil. Oh mein Gott.
Ist es cool? Sollte ich mir das angucken?
Bitte, warte mal, ich würde dir das so gerne jetzt hier einmal, weil man kann das auf YouTube, gibt es eine Folge, die sich irgendjemand gerippt und dann gepostet hat. Und man sieht auch einfach diese japanische Synchronisation.
Oh, kannst du das einmal kurz laut anmachen?
Das müssen wir jetzt einmal kurz machen.
Ja.
So, sorry, Leute, die Zeit muss ich mir jetzt nehmen.
Bitte, ich bin sehr gespannt. Ich fand auch übrigens ganz viele Kommentare drunter sehr witzig unter diesem Video zu Chiburashka. Da hat einer geschrieben, 3 Stunden liege ich schon hier und denke darüber nach, ob er aus Marokko kommt oder aus Israel. Das fand ich auch einfach richtig gut. Okay, Valeria ist gerade dran. Ja. Sie sucht das japanische Chiburashka-Video für mich,
ja,
damit ich das einmal sehe. Natürlich. Ich bin sehr gespannt. Normalerweise bin ich ja von sowas immer enttäuscht, aber vielleicht wird das ja auch etwas mit mir machen. Okay.
Okay, warte. Es ist auch dieselbe, der Sound und so.
Okay, man sieht eine Stadt von oben.
Ich liebe diese Musik.
Ich bin gespannt, wo ist denn Chiburashka jetzt?
Gleich.
Ja. Aber der ist ja voll wie Original.
Ja, genau.
Warte mal, ist das Original?
Nein, das ist die japanische Version.
Aber sehr ähnlich. Und dann auch noch mit russischen Untertiteln.
Hör mal zu.
Oh, wie süß. Also ich sag mal, das andere gemalte finde ich schöner.
Warte mal, oh mein Gott, okay. Wie sagt er das auf Japanisch, das Chiburashka? Geh mal ein bisschen zurück. Ich liebe es.
Chiburashka,
es ist so süß.
Es ist wirklich sehr süß. Okay.
Oh mein Gott, ich bin einfach ich habe auch jetzt einen neuen Aspekt für mich herausgefunden. Es gibt einen japanischen Chiburashka. Wie
also,
geil ist das?
Also, Chiburashka ist quasi aus eventuell Marokko oder Israel nach Russland gekommen und jetzt ist er in Japan.
Also, es ist schon länger her auf jeden Fall. Und dann gab es anscheinend noch einen 3D-Style Chiburashka, also auch noch mal ein paar Jahre später. Also, die fanden den nämlich ganz toll. Die fanden den so toll, dass sie gesagt haben, wir brauchen unsere eigene Version davon, die aber sehr ähnlich sein sollte zu quasi der russischen oder sowjetischen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass Chiburashka, laut Wikipedia zumindest, in der deutschen Ausgabe eines Kinderbuchs, weißt du, wie übersetzt wurde?
Nee.
Kullerchen 74 oder 88 Plumps.
Was?
Kullerchen oder Plumps auf
ich
Deutsch?
Ich finde es nicht so schön. Nee,
ich finde Chiburashka ist Chiburashka.
Kann man nicht auch auf Deutsch Chiburashka? Nee.
Chiburashka.
Chiburashka. Manchmal frage ich mich, warum werden so viele Trickfilme neu gemacht, wenn man einfach alte, wenn sie schöne Geschichten haben und jetzt keine irgendwie diskriminierenden Darstellungen oder sowas, dass man das einfach nochmal für alle, nochmal so für alle Kids, die jetzt auch gerade aufwachsen.
Ja, und was halt so, was ich so gerne eigentlich an Chiburashka mag, ist, also zum einen, ich habe da immer so sofort melancholisches Gefühl, das alles ist so irgendwie auch melancholisch und traurig und keine Ahnung was. Aber in einem Artikel heißt es eigentlich auch, dass diese Filme relativ subtil immer sowjetische Ideale hinterfragt haben. Also da konnte man dann zum Beispiel sehen, wie sie irgendwie eine Schule oder so nicht fertiggestellt haben, obwohl Chiburashka in die Schule gehen wollte und so. Also so, man hat so ein bisschen das System damals kritisiert dadurch. Das ist schon, das ist auch etwas, was mir natürlich als Kind, als ich das gesehen habe, nicht bewusst war.
Und auch der traurige Krokodil Gerner sagt ja auch einiges aus über die Gesellschaft.
Ja, und eigentlich wollten sie ja auch einfach beide nur dazugehören. Und er war ja so der Außenseiter und Chiburashka auch. Und Chiburashka hat ja nur versucht, seinen Ort zu finden. Der durfte aber nicht im Zoo sein, weil er kein klassisches Tier ist und so. Also es ist eigentlich wirklich
eine traurige, schöne Geschichte.
Ja.
Okay, Leute, wir müssen uns alle Chiburashka nochmal reinziehen. neben den anderen Sachen, die wir heute besprochen haben, auch das nochmal. Ganz, ganz spannend und ganz wichtig. Und ich glaube, wir schließen jetzt diese Folge ab mit einem Thema, mit einem Aberglauben oder einem Ritual der Woche, was eigentlich sehr gut zu dieser Folge und zu unserer Frage der Woche passt. Und da wurden wir ein bisschen inspiriert von dem Film A Real Pain mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin.
War ja auch dieses Jahr bei den Oscars nominiert und hat einen bekommen, oder? Bester Nebendarsteller.
Bin ich mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, vielleicht. Der hat auf jeden Fall einige Preise jetzt auch neben den Oscars bekommen, vor allem Kieran Culkin für seine Rolle. Es geht um zwei jüdische Cousins, die eigentlich in den USA leben, aber nach Polen reisen, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren und das Haus ihrer Oma zu besuchen. Sie ist nämlich in Polen geboren.
Ja, und sie fahren auch zum Konzentrationslager und so. Und das ist wirklich, also ein toller Film, fand ich. Ich fand ihn sehr schwer teilweise. Ich habe nicht gewusst, dass er so ernst auch ist und sich so mit dem Thema auseinandersetzt, hat aber auch witzige Momente. Also
total.
Ist so eine Tragikomödie. Also, ne, also beide Genres in einem. Und die haben da so einen Brauch.
Ja.
Und zwar legen sie Steine auf einen Grabstein. Und das machen sie, um die Toten zu ehren und zum Beispiel ihre Anwesenheit zu würdigen. Und das ist wohl ein jüdischer Brauch, der dann so ein bisschen durch diesen Film vermittelt wurde. Und wir dachten, wir können ihn euch ja am Ende jetzt auch nochmal mitgeben, weil wir den ganz schön fanden.
Genau. Und wir wollen auch nicht mehr spoilern,
ja.
Wenn ihr den Film schauen wollt. Macht das auf jeden Fall. Da geht es viel um jüdische und polnische Geschichte auch.
Und man muss ja vielleicht noch sagen, die jüdische Allgemeine, also die Zeitung, ist es ja, findet die Darstellung im Film gelungen, falls sich jemand die Tage mit diesem Thema auseinandersetzen möchte.
Genau. Also A Real Pain könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, gibt es irgendwo in irgendwelchen Streaming-Plattformen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Sage ich lieber auch gar nicht.
Sag's lieber nicht.
Genau. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr hier bis zum Schluss durchgehalten habt. Was heißt durchgehalten, sondern bis zum Schluss gehört habt und euch vielleicht auch Gedanken gemacht habt zwischendurch. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir dieses Thema behandelt haben auch, weil wann hat man schon so eine Möglichkeit, über das alles zu sprechen. Und genau, schickt gerne eure Gedanken dazu, hat der Valeria schon gesagt. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure persönlichen Erfahrungen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet. Am besten mit ganz vielen Sternchen und ganz vielen schönen Bewertungen. Genau, wenn euch der Podcast gefällt.
Da meint ihr, Leute.
So, ich höre auf zu labern. Leute, wir hören uns in 2 Wochen wieder
mit
einer neuen Folge Nette Mädchen. Bleibt gesund.
Paka, paka.
Ich auch Roshova. Dabei, paka, paka.
Bis später.
Dabei. Mhm. Bis später.
Bis dann.
Paka, paka, paka. Ciao. Paka. Ach so, ja, ich muss hier mal ganz kurz diese drücken. Vergessen zu drücken. So, jetzt aber. Ciao, paka, paka.
Paka, paka.